Hey Julia, ich bin's, Diana. Und heute ist es endlich soweit. Heute kommt die lang angekündigte Heilpflanzenfragestunde mit Dr. Dorothee Struck, die direkt hervorgegangen ist aus unserer letzten Folge mit ihr. Das war die Nummer 74. Und auch diesmal, das will ich jetzt einfach noch ganz kurz loswerden, differenzieren wir in unserem Gespräch nicht zwischen der rationalen Phytotherapie, wo alles mit Studien belegt ist, und der traditionellen Anwendung der Pflanzen. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Dorothee Struck, die Gynäkologin und Hypnotherapeutin mit Online-Praxis und glühendem Interesse für Pflanzenmedizin, ist den Leserinnen der Brigitte schon lange bekannt und war die erste Wechseljahreskolumnistin überhaupt in der Brigitte Woman. Bei Meno an mich haben wir über Hypnose gesprochen und über ihre Lieblingspflanzen zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden. Und daraus ist unser Gespräch heute direkt hervorgegangen. Ihr habt Fragen geschickt, wir beantworten sie heute. Herzlich willkommen, Frau Dr. Struck.
Moin! Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Es ist mir eine Freude. Toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank dafür. Vielleicht vorausgeschickt, wir dürfen hier ja immer nur allgemeinere Hinweise geben, keine individuellen Therapieempfehlungen. Darum findet ihr auch die Formulierung aus euren Mails teilweise nicht so wieder, aber ich hoffe, die Inhalte. Und ich habe jetzt einfach mal versucht, die Fragen so zu sortieren, dass wir über die frühen Wechseljahresbeschwerden zum Einstieg sprechen und gegen Ende dann zu den Beschwerden der späteren Wechseljahre kommen. Und das erste Thema, was ich hier auf meinem Zettel habe, sind die starken Blutungen. Das ist ja so ein ganz typisches Symptom der beginnenden Wechseljahre, ne? Und da meldet sich eine Hörerin, die fragt, ich habe sehr starke Blutungen bei kürzer werdenden Zyklus, aber ich würde jetzt eigentlich gerne mal ganz allgemein fragen, also gibt es eine Heilpflanze, von der man sich was erhoffen kann, wenn man starke, also wirklich zum Teil sind es ja unfassbar starke Blutungen zu Beginn der Wechseljahre, wenn die aufkommen?
Also grundsätzlich gibt es da wie in der konventionellen Medizin auch zwei Strategien. Das eine ist, wir haben Pflanzen, die akut während der Blutungssituation genommen werden. Da ist zum Beispiel das Hirtentäschel ganz klasse. Und auf der einen Seite bin ich ja gerne mal eine Teetante. Es gibt Pflanzen, die sind wunderbar für Tees geeignet, weil die Wirkstoffe wasserlöslich sind, weil man die gut als Tee trinken kann. Beim Hirtentäschel ist das Problem, dass dieses oxytocin-ähnliche Eiweiß, also wie das Venenhormon, was da drin ist, das ist sehr lagerungsinstabil. Das heißt, wenn ich den Tee nicht wirklich luftabgeschlossen in einem Dunkelglas, also wie in Apotheken, lagere, dann habe ich teilweise nach 3 Monaten schon Wirkverlust. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Mens unregelmäßig ist. Wenn der Zyklus kurz ist, alle 21 Tage, dann brauche ich es schnell auf, wenn der länger braucht. Von daher ist mir beim Hirtentäschel, beim unregelmäßigen Zyklus ein Fertigpräparat, da können die Apotheken einen beraten, wenn die Frauenärzte es vielleicht nicht kennt. Leider, Heilpflanzenkunde ist ja im Medizinstudium so ein bisschen Stiefkind, was ich sehr schade finde. Und es gibt aber einige Präparate, die hochkonzentrierten Hirtentäschel-Extrakt haben, also aus dem Kraut wird das gewonnen, die während der Menstruation direkt genommen werden, die einfach helfen, der Gebärmutter sich besser zusammenzuziehen, dass die Schleimhaut rauskommt, aber die Blutungsmenge gemindert wird. Das heißt, die Idee ist ja manchmal, oh Gott, wenn ich was mache, was die Blutung mindert, dann kommt nicht alles raus, was raus soll. Aber das ist nicht so. Tatsächlich verlieren wir nur relativ wenig Schleimhaut und der Großteil ist Blut. Und wenn die Schleimhaut sich gut gelöst hat, dann ziehen sich die Blutgefäße zurück in die Wand der Gebärmutter. Wenn die sich zusammenzieht, dann kommt da auch ganz schnell weniger. Entweder können wir eben das Hirtentäschel nehmen oder wir können Tranexamsäure nehmen, das ist dann keine Pflanze, das ist dann Schulmedizin. Also ich muss einfach dazu sagen, dass die Pflanze nicht so viel bringt in der Akutsituation wie das konventionelle Präparat.
Die Tranexamsäure.
Genau, die Tranexamsäure. Deshalb finde ich es immer so wichtig, beides darzustellen, zu sagen, ja, Pflanzen sind toll, aber wenn die Blutung richtig stark ist, dann macht es Sinn, das dazu zu nehmen, zu kombinieren. Man kann natürlich auch Tee trinken mit zum Beispiel Hirtentäschel, Schafgarbe, Frauenmantel, ist für mich eine gute Mischung. Wichtig, Schafgarbe bitte nicht überdosieren, weil das manchmal wieder stärkere Blutungen auslöst. Also da eher vorsichtig. Das ist eine mildblutungsmindernde Pflanze. Also wir haben Möglichkeiten, akut was zu tun. Grundsätzlich ist es besser, den Zyklus zu regulieren, zum Beispiel über Pflanzen wie den Mönchspfeffer, die Traubensilberkerze, die aber dann über 3 bis 4, manchmal auch 6 Monate genommen werden müssen und die konsekutiv die Blutungsmenge mindern können.
So, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Das heißt, das Hirtentäschel ist dann was, genau wie die Tranexamsäure, was man nur während der Blutung nimmt, während der Mönchspfeffer oder die anderen genannten Pflanzen sozusagen den Zyklus regulieren und gar nicht erst zulassen, dass sich so viel Schleimhaut aufbaut, dass so eine starke Blutung entstehen kann.
Genau, die mindern den Aufbau und die verbessern die Umwandlung in der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, da ist so über den Verlauf des Zyklus und auch über die Hormonregulation über mehrere Monate der Einfluss auf weniger Bluten, während Hirtentäschel oder eben so ein blutungsmindernder Tee aus Hirtentäschel, Schafgarbe, Frauenmantel, vielleicht noch Vogelknöterich, so eine traditionelle Pflanze, den fange ich dann an zu trinken oder die Dragees zu nehmen, sobald ich Blut sehe.
Das bedeutet, bei den anderen Pflanzen muss ich bereit sein, das über Monate hinweg zu nehmen.
Genau.
Und was wäre da so, also wenn jetzt wirklich die starke Blutung im Vordergrund steht, was wäre da so die Top-Pflanze? Also ich weiß, es ist immer individuell. Ich kann auch dringend empfehlen, unseren ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben zum Thema Phytotherapie, nochmal schnell zu hören. Gibt es eine Pflanze, die da oben aufliegt, wo Sie sagen, also mit starken Blutungen, das würde ich als erstes probieren?
Traubensilberkerze, aber alleine ist die Pflanze relativ langsam in der Wirkung, braucht oft 3 Monate, bis wir die volle Wirksamkeit haben. Und da kombiniere ich es gern mit Mönchspfeffer, brauche häufig dann 20 Milligramm Präparat. Das ist so ein bisschen außerhalb der offiziellen Zulassung. Das ist eher zugelassen in den Apotheken für PMS-Beschwerden, die ja aber auch in den Wechseljahren oder in der Prämenopause sehr heftig sein können und für krampfartige Menstruation. Bei der krampfartigen Menstruation wirkt das hochdosiert auch sofort, aber wenn ich diese hormonregulierende, schleimhautregulierende Wirkung haben will, dann brauche ich auch das. Und ich kombiniere es häufig, wie gesagt, genaue Menge, wie lange was, häufig gebe ich auch erst eins oder beide zusammen am Anfang und nehme dann eine Pflanze raus. Das ist so ein bisschen individuell und es gibt auch andere Pflanzenkombinationen. Also da geht's dann wirklich sehr in die Anamnese rein. Was hat die Patientin, was für eine Vorgeschichte? Wie ist der Zyklus genau?
Das könnte aber mal ein Versuch sein, dass man Traubensilberkerze kombiniert mit Mönchspfeffer.
Ja.
Mönchspfeffer wollte ich nochmal fragen, das ist ja auch eine Heilpflanze, wo es sehr gute Fertigpräparate gibt. Es ist ja relativ gut erforscht, relativ gut geregelt, ne?
Ja, also zu Mönchspfeffer gibt es mittlerweile einige Studien, sehr, sehr spannende Studien. Wobei mir da immer sehr wichtig ist, und das ist vielleicht eher der Bereich der Apothekerinnen und Apotheker, zu gucken, dass man einen guten Extrakt hat. Also die Bioverfügbarkeit, das, was tatsächlich ankommt. Es ist definitiv keine Teepflanze, weil die Inhaltsstoffe lösen sich nur über ein alkoholisches Extraktionsverfahren, also das rauszuholen. Und je nachdem, was für ein Extrakt ist, ist die Wirkung sehr, sehr unterschiedlich und braucht dementsprechend auch unterschiedlich lange. Und da, nicht nur, weil mir das am Herzen liegt, also je länger ich mich mit Heilpflanzen beschäftige, desto wichtiger ist mir die Qualität und desto wichtiger ist mir die Bioverfügbarkeit. Und ganz viele große Pharmafirmen wollen im Moment vom grünen Kuchen was abhaben, weil das ist einfach in. Aber die Extraktion von Pflanzenextrakten bedarf Aufmerksamkeit und Kenntnis. Ich sage mal, das ist wie so ein Wein. Also ein Önologe, ein Weinwissenschaftler, der sich wirklich damit beschäftigt hat, einen hochwertigen Wein anzubauen und auszubauen. Es ist ja nicht nur die Pflanze und wann ernte ich die, sondern wie bereite ich den Wein zu? Der holt was ganz anderes aus der Traube, als wenn ich so ein Massenprodukt auf billig herstellen lasse. Und da ist es wirklich wichtig, sich in den Apotheken beraten zu lassen. Es gibt ja mittlerweile mit der Phytothek auch dieses extra Beratungsnetzwerk von Apotheken, die sich speziell im Bereich Heilpflanzen fortgebildet haben. So, da gibt es mittlerweile.
Das ist ein super Hinweis.
Also Phytothek findet man im Internet, können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Wir haben beispielsweise 2 hier in Kiel, das werden aber regelmäßig immer mehr. Ich habe gestern Abend erst eine Fortbildung für Apotheken und PTAs gehalten. Und da ging es halt auch ganz, ganz viel darum, ja, die Pflanze ist wichtig, aber auch die Extraktionsart. Und das ist etwas, was bei uns im Medizinstudium sehr viel zu kurz kommt. Und so diese Themen wie Galenik, also wie werden Pflanzensachen oder wie werden überhaupt Medikamente hergestellt, das lernen Sie ja. Sie sind Apothekerin hier im Studium.
Ja, das war bei uns definitiv ein Schwerpunkt, klar. Aber es ist ja doch sehr unterschiedlich, wie das gelebt wird in den einzelnen Apotheken. Von daher finde ich es einen guten Tipp mit der Phytothek, das nehme ich gern mit in die Shownotes. Okay, also wir haben die starken Blutungen. Nächster Punkt, und das ist ja auch so ein total klassisches frühes Wechseljahressymptom. Seit mein Zyklus unregelmäßig geworden ist, bin ich 3 Tage vor und 2 Tage nach Beginn der Regelblutung unheimlich dünnhäutig und nicht in meiner Kraft. Und jetzt die Frage, gibt es da was Pflanzliches? Ne? Auch da denke ich als allererstes an den Mönchspfeffer, aber Sie haben da vielleicht eine ganz andere Idee.
Der Mönchspfeffer ist eher die Pflanze für die Tage vor den Tagen. Das klassische prämenstruelle Syndrom, das nach dem Eisprung ankommt. Und das kann tatsächlich zwischen 3 Tage vor der Menstruation und 10 Tage vor der Menstruation anhalten. Aber wenn es in die Menstruation hinein und bis kurz danach geht, ist der Mönchspfeffer nicht die richtige Pflanze. Und das ist für mich ein Grund, den Frauenmantel zu nehmen. Frauenmantel als Tee. Und im Mittelalter gab es ja die Signaturenlehre. Also die Leute konnten meist nicht lesen und schreiben. Also Bücher waren etwas, was nicht unbedingt so in der breiten Masse der Menschen verwendet wurde, um zum Beispiel Wissen über Heilpflanzen zu verbreiten und Medizin. Dafür wurde oft geguckt, ja, als wenn der liebe Gott so ein Gebrauch-mich-so-Label auf die Pflanzen geklebt hat. Wie sehen die aus? Der heißt ja nicht umsonst auch Frauenmantel oder unser Liebfrauenmantel. Und wenn man die Blätter umdreht, die sind geschnitten wie so ein mittelalterlicher Frauenmantel, der mit einer Fibel geschlossen wurde und haben hinten so ein ganz sanftiges Fältchen. Und es ist eine sehr, sehr spannende Pflanze, die sich, es gibt wenig Studien dazu, der wissenschaftlichen Erforschung etwas entzieht. Aber die Hauptwirkung ist für mich, dass es nicht mehr so dünnhäutig sein lässt. Ich sage mal, das ist die Pflanze für die Frau, die ein dickes Fältchen über den Schultern braucht, ohne hartherzig zu werden.
Hört sich super an.
Es ist eine ganz, ganz tolle weiße Pflanze und ich kann sie natürlich, also sie hat eine körperliche Wirkung für Menstruationsbeschwerden. Sie ist leicht adstringierend, also zusammenziehen, blutungswidrig, nicht so stark wie das Hirtentäschel. Das heißt, ich kann sie in Menstruationstees mischen für eine starke, krampfartige Menstruation. Ich kann es aber auch trinken, wenn ich merke, boah, dieser Erstabfall 3 Tage vor der Menstruation des Gelbkörpers und während der Menstruation rutscht dann ja der Östrogenspiegel runter, so 2. bis 4. Tag ist der tiefste Punkt. Und wenn das dann so langsam wieder aus dem Quark kommt, das Östrogen, dann fühlen sich die Frauen wieder besser, aber manchmal ist wirklich so dieses Absinken der Hormone richtig zu merken und dann haben wir das Gefühl, oh, wir sind so viel zu dünnhäutig der Welt gegenüber und das ist für mich ganz klar Frauenmantel, entweder als Teepflanze oder noch etwas stärker psychosomatisch ist die Urtinktur.
Wie würde man das dann dosieren? Also beim Tee kriegt man ja eine Anleitung in der Apotheke.
Genau. Urtinktur, bei den meisten Frauen reichen 2 bis 3 Tropfen 3-mal am Tag. Ganz wichtig, Urtinkturen sind immer relativ stark alkoholhaltig. Und wenn jemandem das zu stark schnapsig ist, bitte in einem Esslöffel Wasser verdünnen und im Mund so herumbewegen. Also die Wirkstoffe werden sehr gut über die Mundschleimhaut aufgenommen. Wenn jemand trocken ist und Alkoholproblem hatte, ja, dann ist das was, was natürlich nicht geht. Also auch da, ja, es ist halt immer so ein bisschen individuell und auch die Dosierung ist, viel hilft, viel ist da meistens nicht. Die Urtinkturen sind sehr konzentriert. Da ist es oft gut, eher weniger zu nehmen.
Und sagen Sie beim Frauenmantel, ich habe den gerade in ein Beet gepflanzt. Kann man da aus dem Beet auch ernten? Oder ist das so ein Fall, wo es zig Variationen gibt und Vorsicht, Vorsicht, es darf nur die eine sein?
Nee, also ist es nicht wie beim Johanniskraut, wo wir die 11 einheimischen Arten haben und das, was vielleicht am Wegesrand wächst, gar nicht das Richtige ist. Da muss man drauf achten, nur das Perforatum ist Johanniskraut, Hypericum Perforatum ist das Richtige. Beim Frauenmantel gibt es wirklich nur einen, aber wichtig ist, da wird das Kraut geerntet und die größte
Das sind die oberirdischen Pflanzenteile.
Genau, die oberirdischen Pflanzenteile und die größte Wirksamkeit ist da, bevor es in die Fruchtbildung geht. Also eigentlich bevor die Blüten so richtig aufbauen, weil die haben ja so diese ganz kleinen, schönen gelben Blütendolden. Die sind nicht so auffällig, aber ich finde die wunderschön. Und es ist schwer zu erkennen, ob für die Samen so abgekapselt und gehalten sind. Zu sehen, sind die schon in der Fruchtbildung. Das heißt, wenn man selber sammelt, bitte früh im Frühjahr oder immer die Blütenstände abkneifen, dass es gar nicht in Blüte und Fruchtung geht.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G Und eine Ornette Flat ist auch dabei. Meno an mich Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Also zeitig die Blütenstände abkneifen, ne?
Genau.
Jetzt nicht, wenn man erntet, sie dabei abkneifen,
nein,
sondern kontinuierlich abkneifen, dann kann man seinen Frauenmantel auch ernten.
Genau. Also das Problem ist immer, eine Pflanze hat einen optimalen Zeitpunkt der Wirkstoffkonzentration. Also wenn ich zum Beispiel Wurzeln nehme, die werden im Herbst geerntet, wenn die Staude einzieht. Während die in der Aufbauphase ist, blühtet, oberirdisch fruchtet, sind in den Wurzeln wenig Nährstoffe, wenig Inhaltsstoffe drin. Und ich muss immer gucken, so welchen Pflanzenteil nehme ich, wo sind die Wirkstoffe drin und wann macht es Sinn, den zu ernten. Beim Frauenmantel, in dem Moment, wo die Blüten so richtig voll dastehen, fangen die auch schon an, in einzelnen Teilen zu fruchten. Also dann ist es nicht gut. Wenn ich kontinuierlich ernten will, das kann ich ja prima im eigenen Garten haben. Ich kann es auch prima in einem Blumentopf haben, aber dann muss ich einfach die Blütenstände so auskneifen, dass es gar nicht in die Blüte kommt und in die Fruchtbildung, weil dann habe ich in den Blättern die Wirkstoffe.
Mm. Und was mache ich dann mit den Blättern? Also ich ernte die Blätter und kann ich sie auch frisch aufbrühen oder muss ich sie erst trocknen und wie wäre die Dosierung der frischen Blätter?
In dem Fall kann ich sie tatsächlich frisch verwenden, aber ich muss mindestens die doppelte Menge nehmen, also 2 gehäufte Teelöffel, weil die verlieren natürlich Volumen im Trocknungsprozess. Und ganz wichtig, wenn ich selber trockne, ausreichend Platz haben, also nicht so in Büscheln, wie man das immer so romantisch auf Instagram oder sowas sieht, so diese Kräuterbüschel, die total eng irgendwo in die Decke gehängt haben. Wenn die Stängel so eng zusammengequetscht sind von den Blättern, das schimmelt manchmal dazwischen. Sondern eher so, ja, Netze.
Flach ausbreiten.
Ne? Ausbreiten, mhm. Flach ausbreiten, was weiß ich, auf dem alten Bilderrahmen, Netz oder was weiß ich, Fliegengitter, also das draufkleben, dass die von unten belüftet sind und dann ausdrücken. Wir haben bei unsachgemäßer Trocknung und wenn Schimmel und Feuchtigkeit dazwischen ist, einen sehr starken Wirkstoffverlust.
Dann müsste man einfach jeweils frisch ernten, ne?
Ja.
Also Blütenstände abkneifen und dann jeweils frisch ernten, 2 Teelöffel.
Genau.
So von kleingeschnittenen oberirdischen Pflanzenteilen.
Genau.
Dem Kraut. Okay, also das ist jetzt hier die perfekte DIY-Anleitung, neudeutsch gesprochen, bei, ja, Dünnhäutigkeit. Das finde ich ein super Tipp. Ich gehe einfach mal weiter zur nächsten Frage. Da geht's um das Immunsystem. Vor der Regelblutung ist mein Immunsystem nicht so gut und ich habe dann oft eine Erkältung. Wie kann ich mich schützen? Ist das ein bekanntes Phänomen eigentlich?
Das haben einige Frauen. Es ist nicht sehr häufig, aber ich erlebe das immer wieder, dass Frauen das sagen. So in dem Moment, das sind so diese Phase, wo 3 Tage vor der Regel der Gelbkörper sagt, ich gehe zugrunde. Dieser Zyklus ist keine Schwangerschaft eingetreten. Und Progesteron macht ganz, ganz viel auch mit dem Immunsystem. Und manche Frauen haben dann so eine leichte Infektanfälligkeit und auch so eine Fröstlichkeit. Also ganz wichtig, erstmal warm halten, viel warm trinken. Und wenn's so oberer Atemtrakt ist, Erkältlichkeit, der klassische 4-Diebe-Tee.
4-Diebe-Tee. Oh, ich glaube, das müssen Sie erklären.
Ja, also die Geschichte kommt aus dem Paris der Pestzeit. Ja. Und ich finde es immer so spannend, wenn wir Pflanzen haben, die ja traditionell verwendet werden und dann erkennen wir heute über moderne Wissenschaft, dass diese Wirkung begründet ist. So, und die Leute waren früher nicht so wissenschaftlich, aber die hatten oft ein Gespür dafür, was wächst in der Umwelt und was hilft ihnen. So, es gab im Paris der Pestzeit 4 Wegfinder und die haben sich darauf spezialisiert, einzubrechen in Häuser, wo Pestleichen lagen, wo die Verwandtschaft regelrecht geflohen war und haben dann in aller Ruhe Tafelsilber und Schmuck und was ich eben so gut in Geld umwandeln ließ, eingesackt, wurden erwischt und ein schlauer Richter hat gesagt, Jungs, es gibt 2 Möglichkeiten, entweder Guillotine oder ihr verratet uns, warum ihr euch nicht angesteckt habt von den Pestleichen und dann gibt's nur 2 Jahre Haft. Die haben nicht so richtig lange überlegt. So. Das ist ganz klar, was der schlaue Wegfinder so macht. Und das Interessante ist, die hatten eine Kräutermischung und haben die in Essig eingelegt, haben davon ganz viel getrunken und sich auch damit abgerieben. Nun wissen wir heute, Pest wird über Rattenflöhe übertragen. Also wahrscheinlich haben die Jungs so intensiv gestunken nach Kräutern für die Nase von Rattenflöhen, dass da keine draufgesprungen sind. Man hat es aber untersucht, die Kräutermischung. Und das Spannende ist, dass die alle im ätherischen Öl sehr stark keimhemmende Substanzen haben. Und zwar auch eine virusmindernde Substanz und stabilisierend für bestimmte Faktoren. Das Rosmarin drin, das ätherische Öl von Rosmarin ist sehr stark keimhemmend. Gleichzeitig ist Rosmarin aber eine aktivierende Pflanze. stabilisiert den Blutdruck, wenn Frauen das Gefühl haben, oh, ich bin so flau, ich friere immer so vor der Regel, mir ist irgendwie unangenehm, da ist Salbei drin. Salbei ist eine ganz wunderbare Erkältungspflanze. Da ist Thymian drin. Thymian ist eine ganz spannende Pflanze fürs Immunsystem, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Damit könnte man auch inhalieren. Und da ist Atlas Lavendel drin. Und
hört sich gut riechend an.
Das riecht ganz toll, das schmeckt ganz toll. Man kann auch Honig reintun. So, und 3 Tassen 4-Diebe-Tee ist etwas, was in Erkältungszeiten eine ganz tolle, einfache Maßnahme ist, um sich zu schützen. Das ist natürlich keine 100%ige Garantie. Aber wenn ich merke, ich kriege eine Erkältung und ich kann mir das jetzt gerade berufsmäßig nicht leisten, dann ist das einfach eine relativ simple, kostengünstige Möglichkeit zu sagen, so, jetzt tue ich mir was Gutes. Setz mich hin, trink den Tee möglichst heiß. Ganz wichtig, wenn der Tee zieht, immer zugedeckt ziehen lassen, sonst verdunsten die ätherischen Öle und die machen ja einen Teil der Wirkung aus. Es gibt ja extra diese schönen Teetassen, wo diese Deckel drüber sind.
Ja, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Und was wir auch in der letzten Folge hatten, war der Hinweis auf ihre Datei, die sie ihren Newsletter-Abonnentinnen zur Verfügung stellen. Ne? Mhm. Ist diese Rezeptur für den 4-Diebe-Tee da auch mit dabei?
Noch nicht, baue ich aber ein.
Und das ist zu gleichen Teilen? Also diese 4
Pflanzen? Das ist zu gleichen Teilen.
Na gut,
das ist
dann
zu gleichen Teilen, gut
Hinweis.
Durchmischen und gehäufter Teelöffel pro Tasse 7 Minuten ziehen lassen. Steht aber alles in dem Download, kann man sich in den Shownotes runterziehen.
Naja, und ich meine, Sie hatten gesagt, warm halten, viel trinken. Insofern ist das ja sowieso kein Fehler, wenn man dann die ein oder andere Tasse Tee trinkt in so einem Moment. Ja, aber das ist doch ein super Tipp. Wir lassen es jetzt hierauf beruhen, denn die nächste Frage steht hier schon, lockt hier schon. Das ist auch ein Riesending. Und zwar, gibt es pflanzliche Hilfe bei sexueller Unlust? Ich habe jetzt einmal geguckt, weil mir dazu erstmal ganz wenig eingefallen ist. Also in meiner Phytobibel, dem Leitfaden Phytotherapie von dem von uns beiden sehr geschätzten Professor Heinz Schilcher,
ja?
Da steht schon mal gar nichts. Und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt in dem Buch Phytotherapie in der Frauenheilkunde von Susan Zeun, auf das Sie mich damals ja auch aufmerksam gemacht hatten. Da steht auch nichts. Darum bin ich jetzt sehr gespannt.
Also als allererstes, es gibt verschiedene libidofördernde Pflanzen, aber meine Lieblingspflanze, die für Frauen sehr gut funktioniert, ist Damiana.
Damiana.
Damiana, Turnera diffusa. Das ist sehr gut als Teepflanze möglich. Es gibt aber auch in den Apotheken mittlerweile Fertigpräparate. Wobei die Wirkstoffe gehen gut im Tee in Lösung. Und es ist sehr spannend, das ist eine Schlingpflanze aus Mittel- und Südamerika mit hübschen kleinen gelben Blüten, die traditionell von den Indio-Frauen für Menstruationskrämpfe ihrer jungen Töchter verwendet wurden. Also da war es lange Zeit so eine Pubertätspflanze. Und man muss dazu wissen, dass in vielen sehr traditionell lebenden Stämmen im Amazonas die Mädchen, sobald sie die Regel kriegen, es wird erwartet, dass sie innerhalb von 3 Jahren ihren Ehemann finden und als Frau im Stamm voll funktionieren. So, das ist einfach, ja, in anderen Formen zu leben. Das heißt, die Menstruation zu bekommen und zu wissen, was dann von mir erwartet wird, macht häufig einen sehr, sehr starken Druck. Das heißt, es hat ganz, ganz viel auch zu tun mit Kopf. Und das, was Damiana macht, ich sage mal, es entkrampft im Kopf und es durchblutet den Unterleib besser. Mhm. Und das ist für mich gerade so, und da kommt es für die Prämenopause, Menopause so gut hineinpassend. Es ist eine Zeit, wo bei den Frauen oft das Leben so voll ist. Also die Eltern werden älter, man muss sich um Dinge kümmern, eventuell um Pflegeheimplatz. Die Kinder sind aber selber noch nicht so, dass sie komplett auf eigenen Beinen stehen, wenn wir welche haben. Die Anforderungen im Beruf sind heute sehr hoch. Wir haben in vielen Bereichen eine starke Arbeitsverdichtung. Und die Frauen haben den Kopf voll. Und die To-Do-Liste ist lang. Und sich wirklich dann einzulassen auf Erotik und das Ganze alles mal wegzuschieben von der Seite, das fällt häufig schwer. Und das ist die Kunst oder das, was Damiana auslöst. Es entspannt im Kopf und lässt so das Bewusstsein mehr in den Unterleib sacken und eine stärkere Durchblutung machen. Und das hilft einfach, sich auf Sexualität einzulassen. Also das ist kein Pink Viagra. Ich nehme das und bin sofort erregt. So funktioniert es nicht. So funktioniert es bei Frauen ohnehin nicht. Und das Spannende ist, Damiana funktioniert auch bei Männern. Also ich habe häufig Paare, die älter sind, die das beides nachmittags 2 Tassen trinken. Weil die Männer sind ja auch keine Maschinen. Und ein Bekannter von mir sagte vor einer Weile, ein bisschen älterer, er hätte mal Viagra probiert, das wäre furchtbar gewesen für ihn. Weil er hat es genommen in einer erotischen Stimmung. Und dann klingelte plötzlich die Nachbarin. Irgendwie, die hatte sich ausgeschlossen, nein. Die Katze war am Schreien. Also es war jedenfalls irgendwie so ein Nachbarschaftsdrama, was zwar nicht schlimm war. Und er sagte, ich stand da jedenfalls in meiner Erektion und es war sowas von unerotisch und es ging nicht weg. Und ich habe mich so unangenehm gefühlt damit. Und Damiana ist halt nicht so dieses Harte, sondern es lädt einfach Menschen ein, mehr im Unterleib zu sein. Es macht wirklich eine Durchblutungsförderung. Und es ist eine ganz spannende Pflanze, die ich finde total unterschätzt wird.
Es kann ja auch einfach ein Ritual sein, so einen Tee zu trinken, ne? Also allein darin, glaube ich, könnte eine Kraft liegen, um sich einzustellen auf Sexualität.
Das ist ja auch was, dieses sich mal hinzusetzen und eine gute Tasse Heiltee zu trinken. Pfarrer Kneipp hat immer gesagt, Ordnungstherapie ist die Königsdisziplin der Naturheilverfahren. Und dieses Ordnende, wir trinken jetzt nachmittags erstmal gemeinsam eine Tasse Tee. Und nach dem Abendessen vielleicht auch noch. Und dann kommt ein Gespräch in Gang. Und ich nehme Tee ja auch sensorisch wahr. Da ist die Wärme, da ist der Geschmack. Ich rieche die Pflanzen. Das bewirkt mehr, was obendrauf kommt, auf die eigentlichen Inhaltsstoffe. Und ich habe etliche Frauen, die sagen, ja, seitdem wir nachmittags eine Tasse davon trinken, abends kann man so über 6 Wochen mal tun. Man sollte Heilpflanzen nicht unendlich lange nehmen, weil dann auch die Wirkstoffe mal kumulieren können. Aber so eine 6 Wochen Teekur, das im Urlaub einfach mal, um den Partner auch wieder neu zu entdecken.
Sie sprechen ja jetzt von Paaren, die Sie da begleitet haben.
Seit Jahren. Also das war ab und zu auch bei Frauen, die so menopausal, postmenopausal zur Krebsvorsorge kommen. Ich frage so, wie geht's, was ist los? Und ja, ach, was ist denn so? Ich selber habe keine Beschwerden, aber mein Mann, der hatte eine Prostata-Operation und der Arzt, der ihn operiert hat, sagt, er kann wieder, aber irgendwie, der hat einen Knoten im Kopf. Also wir kommen nicht sexuell wieder zusammen, ich würde gerne mal wieder, das fehlt mir doch. Und das ist etwas, ich kenne den Partner dann ja nicht, ich weiß nicht, hat er Vorerkrankungen, ich würde nicht einfach ein Rezept für irgendwelche starken Mittel ausstellen, mit zu sagen, trinken Sie doch erstmal eine Tasse Tee, unterhalten Sie sich, kommen Sie sich näher. Das hat ganz oft den Trick gebracht. Und das Interessante ist, es gibt einen, ich glaube, aus Panama stammt der Name, und ich spreche kein gutes Spanisch, also man möge mir verzeihen, wer Spanisch spricht. Es hat auch in einigen Teilen Südamerikas eben den Namen Rampega Meso del Macho. Zerreiß dem Mann das Hemd.
Sehr lustig.
Wir haben aber noch keine Wäscheverluste in der Praxis zu beklagen gehabt.
Aber jetzt müssen Sie uns, glaube ich, doch nochmal die Dosierung verraten. Also ich kaufe das als Kraut in der Apotheke, als getrocknetes Kraut.
Genau, können Sie in jeder Apotheke in einer guten DAB-Qualität bestellen. Und Sie
DAB, Deutsches Arzneibuch, auch wichtig in dem Zusammenhang, was die Qualität, also das sagt einfach schon sehr viel darüber aus, was für eine Qualität die Heilpflanzen dann haben. Wie viel Teelöffel brauche ich denn für eine Tasse?
Gehäufter Teelöffel auf 250 Milliliter kochendem Wasser. Und bei Blättern reicht immer so eine Ziehzeit von 5 bis 7 Minuten. Nur wenn so sehr harte Sachen dabei sind, und das ist eben die Blätter der Pflanze, nur wenn harte Sachen wie Wurzeln dabei sind oder Rinden, dann muss man Tee länger ziehen lassen. Der muss gar nicht so lange ziehen. Kann bei Bedarf auch mit Honig oder Agavendicksaft oder so gesüßt werden. Wobei ich finde, der schmeckt nicht schlecht. Also da gibt's ganz andere Kaliber.
Ja, super Idee. Also, liebe Hörerin, ein echter Tipp. Und ich glaube, wir können jetzt auch zum nächsten Punkt kommen, ne? Es kam nämlich eine ganze Menge Fragen zum Thema Rapontik-Rhabarber. Den hatten wir recht ausführlich besprochen in der ersten Folge. Und vielleicht zur Erinnerung, also dabei handelt es sich tatsächlich um ein Phytoestrogen, anders als bei der Traubensilberkerze. Das sind ja so die beiden großen Pflanzen zum Stichwort Wechseljahre. Und ich frage jetzt mal als allererstes, stimmt es, dass man den Rapontik-Rhabarber oder auch sibirischer Rhabarber, wird er auch genannt, erst nehmen soll, wenn man nicht mehr blutet? So steht es nämlich im Beipackzettel.
Auch da wieder, wir haben nur Studien und das, was wir in Studien haben, geht natürlich in die Beipackzettel rein. Nur Studien für Frauen, die tatsächlich nicht mehr bluten. Es ist durchaus aber schon in der späten Prämenopause, wenn die Zyklen unregelmäßig sind, gut geeignet, vor allen Dingen für die Frauen, die in den Östrogentälern immer Kopfschmerzen kriegen.
Da kommen wir gleich noch drauf, zur Migräne.
Also es ist nicht dieses Runtergehen des Progesterons vor der Blutung, wenn sie unregelmäßig ist, sondern dieser Östrogenabfall, der am 2. bis 4. Zyklustag da ist. Und je älter wir werden, je mehr wir uns der Menopause nähern, braucht es manchmal länger bei Frauen, bis so der Östrogenspiegel wieder ansteigt. Und es gibt Frauen, da triggert dieses Östrogentief die Kopfschmerzen, die Migräne. Und ich habe das durchaus auch relativ jungen Frauen gegeben, Frauen, die mit 35, 36 sagt, boah, also ich habe seit einer Weile immer wieder heftige Kopfschmerzen, fangen so am 2., 3. Tag der Migräne an, dann gebe ich es halt auch so, Wenn Sie Blut sehen, fangen Sie bitte damit an. Es ist kein Schmerzmittel per se, sondern es puffert ab, dass wir diese Östrogenschwankungen so sehr merken. Und gebt das den Frauen halt bis so 1-2 Tage nach der Regelblutung.
Also wenn ich jetzt keine Kopfschmerzen habe, ne, sondern einfach denke, oh nee, Hormone will ich vielleicht nicht, aber ich habe schon Hitzewallungen und so weiter und ich setze auf den sibirischen Rhabarber und dann kommt meine Regelblutung wieder. Muss mich das verwirren?
Nö, wahrscheinlich hatte Frau noch nicht fertig. Also wir können ja immer im Nachhinein erst sagen, bin ich wirklich durch? Und es gibt durchaus Frauen, wir sagen immer ein Jahr, die haben aber 1,5 Jahre nach der letzten Regelblutung nochmal eine ganz normale Menstruation, also von Stärke, Intensität, vielleicht ein bisschen länger, kleckert ein bisschen mehr nach, sind dann bei mir angekommen, einmal Ultraschall gemacht, alles völlig unauffällig. Also es ist ja nicht so, dass mit der letzten Menstruation die Eierstöcke plötzlich sagen, hier ist der Rentenantrag weg.
Ja.
Also von daher, das liegt auch sicherlich nicht am sibirischen Rhabarber, dass dann die Menstruation wiederkommt. Beweisen kann man es natürlich nicht. Erfahrungsheilkundlich, ich setze die Pflanze gelegentlich auch mal bei jüngeren Frauen ein. Nicht so häufig wie die Traubensilberkerze, ich deutlich häufiger bei jüngeren Frauen einsetze.
Das aber hat mir ja gerade.
Genau, es gibt durchaus Frauen, die bluten noch so alle paar Monate und haben aber diese typischen, ich sag mal, sibirischen Rhabarberwallungen. Also diese kurz aufflackernden und danach frieren. Das ist nicht diese ganz lange Hitzewallung, die sich so ausbreitet, ja, sondern eben diese kurzen, knackigen Spikes, oft danach mit Frieren, dieser fraktionierte Schlaf, alle 1,5 bis 2 Stunden aufwachen und häufig auch so eine Angstbereitschaft und eine Bereitschaft, in Ängstlichkeit reinzugehen, in Unsicherheit reinzugehen. Und das kann durchaus auch mal ein Jahr vor der letzten Blutung, was man dann im Nachhinein weiß, schon so sein. Also vom Beipackzettel her, ja, das sind die Studien. Erfahrungsheilkundlich kann man es auch mal etwas früher einsetzen.
Tatsächlich, denke ich, werden das sehr viele Frauen vor der letzten Regelblutung nehmen, wenn es anfängt mit den Hitzewallungen.
Ja.
Also das ist doch ein total naheliegender Gedanke, oder nicht?
Natürlich, also wie gesagt, die Beipackzettel, so wie die erstellt werden, das ist halt das, wo wir unsere Studienlage haben. Aber erfahrungsheilkundlich ist das keine Pflanze, die nur dann genommen werden darf. Und ich glaube, dem Beipackzettel steht auch noch drin beim sibirischen Rhabarber, dass das nicht länger als 6 Monate genommen wird, ohne Befragung
des Arztes. Auch eine Frage hier, wie lange darf ich es nehmen?
Das darf länger genommen werden, aber da ist tatsächlich ein wirklich östrogenartiger Inhaltsstoff ist, sollen die Frauen bitte regelmäßig zum Check-up gehen. Etwas nehmen, was östrogenartig wirkt und sich dann ewig nicht bei der Frauenärztin oder Frauenarzt blicken lassen zur Krebsfrüherkennung,
ist nicht
würde
gut.
Ich nicht machen. Deshalb steht es da drin. Das eine ist, die Pharmafirmen möchten sich natürlich absichern und müssen es auch. Und es gibt Regeln, wie Beipackzetteln erstellt werden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch dieses, ja, dann lasse ich mich mal durchchecken, besser ist.
Okay.
Ist die Gebärmutterschleimhaut vielleicht zu hoch aufgebaut? Gibt es da irgendeinen Grund, dass man dann sagen muss, jetzt setzen Sie es doch bitte ab, wenn alles in Ordnung ist? Kann man es auch länger als 6 Monate nehmen?
Kann man es auch über Jahre hinweg nehmen?
Ich habe Patientinnen gehabt, die haben es 2-3 Jahre genommen. So, die sind halt regelmäßig gekommen, da habe ich auch immer einen Ultraschall der Gebärmutterschleimhaut gemacht. Wir haben zwar mittlerweile Untersuchungen, dass das nichts für die Gebärmutterinnenschleimhaut, also für die Endometriumsdicke macht, aber da ein östrogenartig wirksam ist und also was, wofür wir immer Angst haben, ist als Frauenärzte, wenn Frauen sehr lange nicht mehr bluten und es dann doch die letzte Mens war, dass sich da was aufbaut, was halt irgendwann eine Vorstufe von Gebärmutterinnenkrebs werden könnte. Die jungen Frauen, die ganz regelmäßig abmenstruieren, da kommt dieser Krebs ja so gut wie nicht vor. So, das heißt, ich habe die Frauen dann regelmäßig auf den Günststuhl gesetzt und einmal einen Ultraschall gemacht und wenn die Schleimhaut flach war, gesagt, gut, machen Sie weiter. Wenn Ihnen das bekommt, fein.
Es kam die Frage, muss ich mich beim Einsatz von Rapontic Rhabarber eigentlich auch um eine zusätzliche Progesterongabe kümmern? Also mit anderen Worten, wird die Gebärmutterschleimhaut so stark aufgebaut, dass ich was zusätzlich nehmen muss, um sie umzubauen?
Da habe ich ja gerade schon drauf geantwortet. Wir haben mittlerweile Untersuchungen, selbst bei Einsatz über ein Jahr. Da gab es Untersuchungen, wo die Frauen halt alle 3 Monate auf den Stuhl krabbeln mussten für einen Ultraschall. Es ist nicht endometriumswirksam. Es ist auch kein echtes Östrogen. Es ist ein Stilben. Also es hat eine Doppelringstruktur, chemisch wie ein Östrogen und geht auch an die Östrogenrezeptoren. Nicht an die Rezeptoren der Brust, sondern an die andere. Wir haben ja verschiedene Östrogenrezeptoren. Aber es ist nicht Gebärmutterschleimhaut wirksam. In dem Maße, dass ich ein Progesteron dazu brauche. Also ich finde im Moment so diese Diskussion, die ich so zeitlich auf Instagram oder so erfolge, Pflanzen werden mittlerweile ganz oft mit Hormonen gleichgesetzt. So, ich nehme ja die und die Pflanze und die ist ein Östrogen. Nein, es gibt keine einzige Pflanze, die wirklich ein Östrogen produziert. Auch Jamswurzel enthält kein Progesteron. Es wird in einer dreischrittigen Reaktion umgebaut, die sehr komplex ist, die sogenannte Markerreaktion. Das kann der Körper nur zu einem ganz, ganz geringen Teil. Ich kann Pflanzen und Hormone nicht eins zu eins austauschen. Also auf der einen Seite finde ich toll, dass Natürlichkeit und Selbermachen sehr in ist und Pflanzen wieder in den Vordergrund kommen. Aber wir können echt nicht denken, dass wir mit Kräutertee Hormone, ob bioidentisch oder nicht, ersetzen können.
Hug, Sie haben gesprochen.
Ja.
Nein, ich finde es total gut, dass Sie das hier nochmal aussprechen. Es ist immer super, die Alternativen zu kennen, aber es ist halt genauso wichtig zu erkennen, wo brauche ich dann vielleicht mal ein Hormon. Es kam auch die Frage, ob da ein Gewöhnungseffekt entsteht.
Der Gewöhnungseffekt bei Heilkräutern gibt es nicht. Was wir haben, ist tatsächlich eine Wirkstoffkumulation, also dass bei bestimmten Tees die Wirkstoffe sich sozusagen im Körper aufstapeln können und deshalb werden dann bei bestimmten Sachen Pausen empfohlen. Was aber öfters ist, die Frauen sagen, es wirkt nicht mehr und dann ist die Frage, ist das noch die richtige Pflanze? Also Wechseljahre ist ein Prozess, die Hormone tanzen, ja. Da verändert sich was. Mhm. Und wenn die Frauen ankommen und sagen, es war eine Weile ganz toll und warum hilft es nicht mehr, ist für mich die Frage, ist sie nicht jetzt in einer anderen Phase? Braucht sie was anderes? Mhm. Oder braucht sie vielleicht noch eine andere Pflanze dazu?
Und was als nächstes hier auf meinem Zettel steht, ist der sibirische Rhabarber gegen Migräne. Da hatten wir auch schon mal angerissen. Ich lese jetzt mal vor, was hier zu uns kam. Hilft der sibirische Rhabarber gegen Migräne? Fragt eine Hörerin, die seit 2 Jahren in der Postmenopause ist, deren Schmerzattacken erst mit 42 kamen. Das fand ich auch bemerkenswert. In den Wechseljahren schlimmer wurden und dann deutlich nach der letzten Blutung noch mal mehr geworden sind. Und zwar nach einer Infektion. Das war eine Corona-Infektion, aber es war ein Infekt. Ist der sibirische Rhabarber was bei Migräne in so einer Situation?
Also Migräne ist unglaublich komplex und die Frage ist immer, was triggert einen Migräneanfall, was löst es aus? Das kann von Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis Stress, zu viel Sonnenlicht, also es können ganz, ganz viele Faktoren sein. Und der sibirische Rhabarber ist dann angezeigt, wenn ein Abfall des Estradiols im Zyklus die Migräne triggert.
Das ist ja sehr oft der Fall, wie wir wissen aus einer früheren Folge. Östrogenabfall ist eine ganz entscheidende Komponente bei der Migräneentstehung. Ne?
So, dieses Östrogen geht runter und wir sind dann in diesem Östrogental. Und dann sind wir migräneanfällig. Dann ist der sibirische Rhabarber richtig. Und das passt auch durchaus noch für eine Frau, nach der letzten Regelblutung bis so 2, maximal 3 Jahre danach. Wenn man sie das Gefühl hat, so dieser niedrige Östrogenspiegel ist etwas, was die Migräne bereit macht. Aber wenn jemand 2 Jahre nach der letzten Mens ist, ist für mich immer die Frage, was ist wirklich der Trigger? Weil da haben wir in der Regel schon einen relativ niedrigen, halbwegs stabilen Östrogenspiegel. Ist das dann der sibirische? Also Migräne ist ein ganz komplexes Ding. Ich wäre wahrscheinlich glücklich und sehr reich, wenn ich da die Patentlösung hätte, habe ich aber nicht.
Ja, und vielleicht noch der Hinweis aus dieser anderen Folge, wo es konkret um Migräne ging. Da sagte die Expertin ja auch, man kann nicht jede Migräne mit Hormonen in den Griff bekommen. Nicht jede Migräne hat was mit Hormonen zu tun. Und dann können natürlich auch Pflanzen, die da regulierend eingreifen, keinen guten Dienst tun. Ich finde es so ein bisschen frustrierend, weil man hat die Vorstellung, dass wenn man dann durch ist mit den ganzen Hormonschwankungen, dass man dann auch durch ist mit der Migräne. Aber es ist ja leider einfach nicht für alle Frauen der Fall.
Das ist dann der Fall, wenn es wirklich so eine klassische hormonbedingte Migräne sind. Das sind oft die Frauen, die sagen, vom Beginn der Pubertät an, 2., 3. Zyklustag, sie kriegen Kopfschmerzen, die haben teilweise in der Schule schon gefehlt, sagen oft, ja, meine Mutter, meine Tante, meine Großmutter, die hatten das auch. Und das sind die glücklichsten Frauen der Welt, wenn im Wechsel die Regel weniger wird und irgendwann wegbleibt und die sagen, ich bin so glücklich. Oh, Wechseljahre, die können auch so toll sein. Ich habe keine Regel mehr und ich habe diese Migräneattacken nicht mehr. Also diese klassisch hormoninduzierte Migräne, die ist häufig schon in sehr jungen Jahren da. Und das passt jetzt bei dieser Dame nicht mit 42 angefangen. Also da frage ich mich, was ist der Trigger, wenn es im Rahmen von einer Infektion schlimmer wurde? Dann ist das für mich nichts für diese klassischen Pflanzen, die hormoninduzierte Migräneattacken auslösen.
Das wäre dann nicht so der Fall, wo Sie sagen, her mit dem sibirischen Rhabarber, ne? Okay, was jetzt noch ansteht, ist das Thema Brustkrebs. Und jetzt sind wir ja schon bei den Phytoöstrogenen. Die Frage, geht Phytotherapie bei Wechseljahresbeschwerden auch nach Brustkrebs und unter Aromatasehemmer? Das sind die Antiöstrogene, die man bekommt, um sicherzugehen, dass wirklich gar kein Östrogen mehr im Körper ist, weil es den Brustkrebs wieder zum Wachstum anregen könnte. Also diese Frauen, die zwangsläufig super, super niedriges Östrogen, gar kein Östrogen mehr haben, was können die mit Phytotherapie tun?
Ich habe gerade meine Do's and Don'ts Liste für die Kollegen. Ich habe vor Jahren mal in der Kieler Uniklinik da eine kurze Fortbildung gehalten und denen auch so eine Liste für die Ambulanz gemacht. Also alle Pflanzen, die eine östrogene Wirkung haben Und dazu zählen Sojaflavonoide, dazu zählt Rotklee, dazu zählt der sibirische Rhabarber. Auch wenn wir Studien haben, dass der sibirische Rhabarber nicht an die Brustrezeptoren geht, ich wäre vorsichtig. Also gerade bei diesen Frauen nichts, was irgendwie Östrogen wirksam ist, nehmen. Und wie gesagt, bei Rotklee und bei Soja wissen wir, das geht halt auch direkt an die Brustrezeptoren. Was das Essen angeht, heißt es immer, das, was so in Japan verzehrt wird, gilt als safe. Die Japanerinnen haben ja eine sehr niedrige Brustkrebsrate, was aber auch daran liegt, die essen keine fetten Fleischprodukte, Wurstprodukte, Schweinefleisch, Punkt, Punkt, Punkt. Also einfach die tierischen gesättigten Fettsäuren und andere Sachen fallen weg. Die leben überwiegend vegetabil, nehmen viel Jod auf über ihre Algen. Also das ist ein komplexes Ding, aber so die 100 Gramm Tofu, die vielleicht in einem asiatischen Gericht drin sind, da muss sich keine Frau irgendwie einen Kopf machen. Aber dieses regelmäßige Verzehren von konzentrierten Sojaflavonoiden, davon würde ich dringend abraten. Traubensilberkerz ist ja eher ein Phytoserm. Wir haben einige Untersuchungen in Reagenzglas, dass das eher das Wachstum von bestimmten Brustkrebszelllinien hemmt. Brustkrebs ist aber komplex. Es gibt sehr viele verschiedene Arten. Und ich wäre da auch vorsichtig, selbst wenn wir diese Studien haben und es als Phytoserm gilt. Das heißt, alles, was hormonaktiv ist, fliegt für mich raus. Was ich aber machen kann, ist zum Beispiel der ganz klassische Salbei gegen Schweiße. Wenn Schlafstörungen da sind. Es gibt ja auch ganz andere Tees, die einfach wie zum Beispiel Passionsblume und Melisse, die zentrieren, die entspannen. Also da muss ich eben auf bestimmte Dinge übergehen. Und da ist halt die Frage, was genau für Beschwerden hat die Patientin? So, wenn es Hitze und Schweiße sind, gehe ich halt in Richtung Frauenmantel-Salbei. Frauenmantel ist ganz mild hormonausgleichend. Das ist nicht stark, aber da muss ich dann eben auch die etwas schwächeren Pflanzen, die nicht in der ersten Linie bei Hitzewallungen stehen, nehmen. Oder muss eben gucken, ich nehme dann nichts Hormonaktives, sibirischer Rhabarber, den fraktionierten Schlaf, das hatten wir schon besprochen, Traubensilberkerze, das Aufwachen morgens in frühen Morgenstunden, sondern dann muss ich einfach gucken, was kann ich sonst Schlaffördernes, Schlafanstoßendes nehmen. Baldrian ist eine Möglichkeit, zum Beispiel Lavendel, wenn so eine Angstbereitschaft da ist, also viele Frauen mit niedrigen Östrogen haben ja manchmal auch so eine Tendenz, in Ängstlichkeiten zu gehen. Also es gibt eine ganze Reihe Pflanzen, die nicht hormonell sind. Und da gibt es auch wieder nicht die eine Pflanze, sondern was hat die Frau, die eben
klar, davon hängt's ab,
das so runtergedrückt bekommt, den Östrogenspiegel, um das langfristige Überleben zu sichern. Die Antihormontherapie ist ja super wirksam. Was hat die für Beschwerden? Wo müssen wir ansetzen?
Und würden Sie da nochmal differenzieren? Also wenn die Frau den Brustkrebs hinter sich hat, aber kein Tamoxifen nimmt, ist das dann nochmal eine andere Situation?
Ich würde mit dem Befund der individuellen Frau zeigen lassen, was ist das für ein Tumor, Östrogenrezeptor, Progesteron, also Brustkrebs ist nicht Brustkrebs. Das haben wir in den 80ern gesagt. Heute haben wir Frau Meier mit AI, Frau Meier mit EI und Meier mit Y in der Mitte. Und daran würde ich mich dann orientieren und natürlich an ihren Beschwerden. Also das ist nichts, wo ich jetzt so ganz platt sagen kann, die Pflanzen immer, die Pflanzen nicht.
Also mit anderen Worten, man müsste wirklich sehr genau hingucken, was ist das für ein Tumor, mit dem ich zu tun hatte. Ansonsten symptomatisch behandeln. Und während so eine Brustkrebsbehandlung läuft, kann ja auch sein, dass ich da die schlimmsten Hitzewallungen habe. Gilt genau dasselbe oder gilt auf gar keinen Fall irgendwas? Kann man da nochmal differenzieren?
Ja, es gibt etliche Pflanzen, aber alles, was direkte hormonelle Wirkung hat, fliegt raus. Es ist eine unangenehme Situation für die Frauen, aber
ganz unangenehm.
Kein Patentrezept, sondern wirklich schauen, was brauche ich, um sie in sich zu stabilisieren. Und das können sehr unterschiedliche Maßnahmen sein. Pflanzen ist da sicherlich auch nicht das Einzige.
Was fällt Ihnen da sonst noch ein? Also was liegt für Sie da noch oben auf?
Also Sie wissen, ich bin Hypnosetherapeutin. Ich arbeite da sehr, sehr gerne mit stabilisierenden Dingen. Es gibt ja spannenderweise von Gary Elkins, Professor an der Baylor University in Texas, auch eine sehr spannende Studie, Hitzewallungen bei Brustkrebspatientinnen unter Therapie.
Unter Hypnosetherapie.
Genau. Also während die ihre Chemotherapie und Antihormontherapie bekommen und die eine deutliche Linderung erfahren mit relativ simplen Hypnoseinterventionen. Hitzewallungen reduzieren sich innerhalb von 4 Wochen und es ist jeden Tag Viertelstunde, 20 Minuten was anhören. Die Schlafqualität bessert sich. Also für mich, ich würde da, wenn es irgend geht, ganz von substanziellen Sachen abgehen, weil das Problem ist immer, wenn ich jemandem etwas gebe, die eine stark wirksame Chemotherapie bekommt, dann mindere ich möglicherweise die Wirkung. Es war in den USA in den 90ern mal eine Zeit lang unglaublich in sich am Abend und am Morgen vor der Chemotherapie Unmengen an Vitaminen. Es gab so einen Cocktail. Es wurde in so einem Literglas irgendwie angehäuft und das musste man dann trinken. Da waren also bis zur Durchfallgrenze Vitamin C drin und eine ganz hochdosierte Mischung mit der Idee, ja, das fängt ja freie Radikale ab und das schützt die Zellen, aber es verminderte drastisch die Wirksamkeit der Chemotherapie. Also die Chemotherapie ist aggressiv und wenn wir die verordnen, das ist ja zum Glück auch nicht mehr bei jedem Brustkrebs nötig, aber dann hat es einen Sinn, warum wir aggressiv vorgehen wollen. Und dann ist es halt schwierig, wenn ich andere Substanzen dazugebe.
Das wäre dann was anderes, wenn es eine Bestrahlung wäre, ne? Da könnte man dann eher kombinieren.
Kann man eher kombinieren oder eine Antihormontherapie, kann ich ganz klar sagen, okay, ich halte mich aus der hormonellen Schiene raus und nehme halt die Pflanzen, die nicht hormonell wirken. Bei einer Chemotherapie bin ich immer sehr vorsichtig mit allem, was substanziell ist. Und wie gesagt, ich mache jetzt seit einer Weile medizinische Hypnose. Es ist ganz, ganz spannend, was der Erkens da gemacht hat. Allein über bestimmte Visualisierungen, die Fähigkeit des Körpers, sich selber zu regulieren, mit Hitzewallung und Schlaf zu stärken.
Ja, das war ja unser Thema auch. Vielleicht nochmal die Erinnerung in der Folge über Hypnose. Wenn es einem nicht gut geht mit Hitzewallung, das ist super, sich mal damit zu beschäftigen. Also wir arbeiten uns hier langsam durch. Als nächstes betreten wir den ganzen Bereich der Trockenheit, ne? Der ist ja für manche schon früh aktuell, also auch in den Phasen der Schwankungen, aber ganz sicher umso eher, je länger die letzte Blutung her ist. Und es kam die Frage, gibt es Heilpflanzen gegen trockene Haut und Gelenkbeschwerden in den Wechseljahren? Ich glaube, das sollten wir einzeln verhandeln, oder? Trockene Haut und dann Gelenkbeschwerden?
Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Bei der trockenen Haut ist für mich immer die erste Frage, was für Fette kommen in ihrer Ernährung vor? Und da gucken die Frauen manchmal ganz irritiert und sagen, ja, ich esse Butter, nein, Butter ist besser als viele günstige Margarinen, also gerade die sehr preisgünstigen sind oft mit unschönen chemischen Dingen gehärtet. Also das tut dem Körper nicht gut. Ja, und dann Olivenöl. Das sind überwiegend einfach ungesättigte Fettsäuren. Wenn wir älter werden, nimmt die Delta-6-Desaturase ab. Das ist ein Enzym in der Haut, das in der Lage ist, Fettsäuren umzuestern, also diese ungesättigten Stellen zu verschieben. Und dann brauchen wir häufig mehr und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und da ist zum Beispiel die Gamma-Linolensäure, die finden wir in Nachtkerzenöl, die finden wir im Borretschsamenöl, die finden wir in anderen Pflanzen auch noch. Da macht es total Sinn, einfach zu gucken, wie kann ich zum Beispiel über Aufnahme von Leinöl, aber auch immer mal eine Kur innerlich mit Nachtkerzen, Borretschsamenöl, Kapseln, die Haut von innen ernähren.
Leinöl ist da ja, glaube ich, das Einzige aus diesem Bereich, was man auch so mal als Lebensmittel benutzt. Genau. Die anderen sind ja eher etwas, was man so kurmäßig benutzt, wie Sie es eben sagten. Gibt es denn auch eine Heilpflanze, die dafür sorgt, dass die in mir vorhandenen Fette besser in die Haut kommen?
Da weiß ich keinen direkten Wirkmechanismus. Das eine ist wirklich, also die Hautbildung von unten neu, so ein Hautzyklus dauert ungefähr 4 Wochen. Also da brauchen wir einfach von innen diesen Nährstoff. So, ganz wichtig noch, Leinöl bitte nicht erhitzen. Leinöl wird hinterher unerhitzt auf dem Salat oder übers Gemüse getan oder in Quark eingerührt. Nachtkerzenbauchsamenöl, 3x500 mg, so über 6-8 Wochen, hilft häufig auch, dass so ein trockenjuckende Haut weniger wird. Von außen ist einfach ganz wichtig Pflege. Und wenn es Fettpflege ist, die Haut sollte noch feucht sein. Das heißt, direkt nach dem Duschen oder Baden eincremen, einölen, auch den Genitalbereich. Wenn die Labien so trocken sind, direkt nach dem Duschen oder Baden, Haselnussöl, Olivenöl geht zur Not auch, also ein gutes Pflanzenöl. Es gibt ja in den Apotheken Fettprodukte, die schützen. Die sind meistens Erdölderivate und die ziehen nicht in die Haut ein, die ernähren die nicht, die bilden so eine Schutzschicht drüber, was für eine längere Fahrradtour toll sein kann.
Sowas wie Melkfett oder Vaseline, ne?
Melkfett, Vaseline, gibt da ja auch Fertigprodukte, die dann so ein bisschen nach Lavendel duften, wobei 80% der Inhaltsstoffe sind eh identisch mit Melkfett und von daher bin ich da immer so ein bisschen norddeutsch-rustikal. Was eine ganz schöne Pflanze auch ist, wenn sie halt beigemischt wird, maximal 10%, ist Granatapfelkernöl. Wir reden nicht vom Saft, da sind ganz viel Vitamine, Antioxidantien drin, sondern wir reden vom Öl, was auch sehr hautpflegend ist.
Und was man dann auf die im besten Fall noch feuchte Haut aufträgt, genau, sodass man sich zugleich Fett und Feuchtigkeit zuführt. Der springende Punkt ist dann ja im Grunde genommen das hochwertige Fett. Ja?
So, und das ist einfach so, der Körper wird betreuungsbedürftiger, der Körper wird pflegeintensiver, wir müssen mehr tun.
Und wie ist es mit dem sibirischen Rhabarber? Kann der was tun für die Haut als Phytoöstrogen?
Also wir wissen es über Studien, dass es die Dicke und die Trophik der Vaginalhaut tatsächlich etwas verbessert. In anderen Bereichen auch. Es ist insgesamt eine Pflanze, die gegen Trockenheit, also Trockenheit nicht nur im Genitalbereich hilft, sondern auch im Gesicht. Aber wenn sie nicht ausreichend mehr verunreinigte Fettsäuren futtern, funktioniert auch das nicht. Das ist dann gerade, wenn die Haut sehr trocken ist, ich würde immer beides machen. Aber es ist schon eine Pflanze, wo dieses Thema Trockenheit ist, auch Trockenheit in den Gelenken. Also das ist eine Pflanze, die so als Gesamtkonzept funktioniert.
Ja, und halt wirklich für sehr viele Wechseljahrsthemen irgendwie gut funktioniert, ne? Und viel trinken dürfen wir ja auch nicht vergessen, ne? Also das ist ja wirklich auch so ein Punkt, macht nicht jeder, ne?
Wichtiger Hinweis.
Und sagen Sie, das Granatapfelkernöl, ne? Wäre das dann in Ihren Augen auch eine pflanzliche Alternative zu so einem vaginalen Östriolpräparat, das die Scheidenhaut wieder besser befeuchten und robuster machen soll?
Also die Wirkung ist eine komplett andere. Das hatten wir ja vorhin schon. Also Pflanzen sind nicht das gleiche wie Hormone und erwarten, dass Pflanzen das gleiche leisten, kann ich nicht. Aber es gibt zum Beispiel in der Apotheke Vaginalzäpfchen mit Granatapfelkernöl und Traubenkernöl. Und die sind von innen unglaublich pflegend. Und Frauen, die zum Beispiel keine Östrogenzäpfchen wollen oder die nicht vertragen, können sowas verwenden, wirklich mal 14 Tage, 3 Wochen eine Kur machen, jeden Abend so ein Zäpfchen reinnehmen und dann gegebenenfalls einfach so eine halbe Stunde vom Geschlechtsverkehr. Was viele Frauen mit einer trockenen Vaginalhaut innen als angenehmer finden als ein rein wässriges Gleitmittel. Also ein wässriges Gleitmittel, das glitscht so auf der Oberfläche, aber die sagen, eigentlich ändert sich nicht wirklich was, während die Öle, und in der Vagina ist es ja immer feucht, also die werden gut aufgenommen, das ist halt wirklich was, was die Haut etwas elastischer macht. Es baut aber nicht die Schichtigkeit stark auf, so wie es ein Östrogen macht.
Ja, aber das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie ausgeprägt da die Beschwerden sind. Also wenn man da auch ein pflanzliches Präparat ausprobieren kann, finde ich super. Und die Gelenkbeschwerden, wie würden Sie das einordnen?
Grundsätzlich auch da Hormone. Also Abfall von Hormonen, vor allen Dingen Östrogen, macht, dass die Gelenksynovia mehr eindickt. Progesteron ist etwas, was Sehnen und Bänder entspannt. Also der Platz im Gelenkspalt wird enger, die Fließlichkeit der Schmiere wird weniger. Und da helfen die ganz klassischen Pflanzen, die zum Beispiel auch kurmäßig angewendet bei einer aktivierten Arthrose helfen, wie zum Beispiel die Teufelskralle. Was auch häufig gut ist, ist so eine Mischung aus Kurkuma und Weihrauch. Also oft ist das ja so phasenweise. Gerade wenn im Herbst das Wetter kalt, nass wird und die Frauen das Gefühl haben, so die Gelenke werden so total schwergängig. Das sind so Pflanzen, an die ich dann denke. Bei der Teufelskralle immer ganz wichtig, im Zusammenhang mit der Mahlzeit nehmen, sonst gibt es schnell Sodbrennen. Die ist ein bisschen heftig für den Magen.
Okay, toll, Frau Dr. Struck. Vielen, vielen Dank. Da sind wir jetzt wirklich durchgaloppiert durch unsere Hörerinnenfragen. Ich will Sie aber nicht vom Haken lassen, ohne noch was ganz anderes anzusprechen. Es gibt ja was Neues von der Brigitte zum Thema Wechseljahre, nämlich einen Online-Kurs mit dem Namen Wechseljahre – Wissen, was hilft. Und Sie sind daran nicht ganz unbeteiligt.
Ja, ich habe einen Tag im wunderbaren Brigitte Studio verbringen dürfen und habe mich ganz, ganz toll mit ihrer Kollegin Frau Dr. Kunstmann unterhalten. Wir haben Videos gedreht und ich freue mich, meinen Teil da beizutragen, um Frauen auf dem Weg zu helfen. Weil Wechseljahre, ich merke einfach, das ist so ein ganz, ganz viel Informationsbedarf bei den Frauen. Ich bin richtig froh, dass die Brigitte da endlich einen Online-Kurs auf den Weg bringt, der auch fundiert ist. Also es gibt mittlerweile sehr viele Angebote, aber nicht alles ist wirklich sein Geld wert. Manches ist sehr schlecht recherchiert und ja, das war auch der Grund, als sie angefragt haben, wo ich gesagt habe, jo, da mache ich mit, weil ich weiß, dass das Hand und Fuß bei der Brigitte.
Das höre ich jetzt sehr, sehr gerne, liebe Frau Dr. Struck.
Und hat so Spaß gemacht. Es war echt ein toller Drehtag. Es war eine tolle Kommunikation, auch über die Inhalte. Und ich denke, dass die Frauen wirklich was davon haben werden.
Super. Außer Ihnen hat übrigens auch noch Dr. Jael Adler mitgemacht für das Thema Haut und Carola Kleinschmidt zum Thema Stress bzw. Entspannung. Also wer Interesse hat, alle Details und weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Liebe Frau Dr. Struck, vielen Dank, dass Sie da waren und Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal kommen durfte. Es macht mir immer Spaß und ja, ich freue mich, wenn ich da den Frauen helfen kann.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.